Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute sprechen wir über eines der sicherlich spannendsten Themen in unserem Haus, der Beschäftigtendatenschutz. Der Beschäftigtendatenschutz ist ein extrem umfangreiches Themenfeld. Aktuell steht es zum Beispiel im Fokus wegen der Corona-Pandemie. Uns erreichen immer wieder Fragen wie: Muss jemand, der mit Corona infiziert ist, seinem Arbeitgeber Bescheid geben? Muss dieser Arbeitgeber den Kolleginnen und Kollegen des Infizierten Bescheid geben? Wie sind die Regelungen? Auch erreichen uns Fragen zur Arbeit im Homeoffice wie: Muss ich bei einer Videokonferenz zwingend die Kamera einschalten? Und in einem ganz anderen Bereich wird derzeit auch das Thema Beschäftigtendatenschutz diskutiert, nämlich im Zusammenhang mit Microsoft Office 365. Hier geht es darum, dass die Software dem Chef ziemlich genau sagen kann, wie Mitarbeitende arbeiten. Viele Themenfelder und Fragen also. Wir schauen heute genauer hin. Unser zweites Thema: Künstliche Intelligenz im Personalwesen. KI ist derzeit sicherlich ein Modewort, aber es ist auch ein Verweis in die Zukunft. Maschinen lernen, sie lernen schnell, sie verarbeiten dabei Daten, oftmals personenbezogene Daten. KI hat also mit Datenschutz zu tun. Aber was genau? Was ist zu beachten, wenn Unternehmen und Behörden immer häufiger auf Algorithmen setzen, um Entscheidungen vorzubereiten und zu fällen? Heute bei mir zu Gast nicht nur der LFDI Stefan Brink, sondern auch unser Fachreferent zum Thema Beschäftigtendatenschutz Daniel Joos. Hallo Stefan, hallo Daniel, schön, dass ihr heute beide da seid.
Hallo Barney, grüß dich.
Hallo.
Meine erste Frage betrifft gleich auch das, was wir hier gerade machen, einen Podcast aufnehmen. Ich dachte immer, die technischen Vorbereitungen wären der schwierigste Part, aber auch in Sachen Beschäftigtendatenschutz muss man einiges beachten. Daniel, kannst du unseren Zuhörern erklären, was hierbei zu beachten ist?
Ja, Barney, an dieser Podcastaufnahme lässt sich der Beschäftigtendatenschutz eigentlich ganz schön und exemplarisch darstellen. Es ist eine Tonaufnahme eines Beschäftigten. Es ist eine Datenverarbeitung mit meinem Vorgesetzten im betrieblichen Kontext und dafür bedarf es natürlich einer rechtlichen Grundlage. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz macht den Podcast aufgrund seines Informationsauftrags und auch zur Öffentlichkeitsarbeit. An dem Podcast nehme ich teil als Beschäftigter der Dienststelle und im besten Fall auf Basis einer informierten, vorher eingeholten und stets widerruflichen Einwilligung.
Natürlich nicht nur im besten Fall, sondern natürlich auch in diesem Fall liegt diese Einwilligung schon lange vor und ist hochrechtswirksam.
Okay, aber wie kann ich mir das in der Praxis dann vorstellen? Das heißt, ich gebe meine Einwilligung ab, schriftlich sicherlich. Da gibt es eine Vorlage dann, oder?
Also die Schriftform ist in jedem Fall zu empfehlen, allein aus Beweis- und Nachweisgründen. Wobei die Einwilligung an sich nach der Datenschutzgrundverordnung zunächst formfrei ist. Allerdings im Beschäftigtenkontext sollte sie schriftlich erfolgen. Im besten Fall hat man da das standardisiert, einen Vordruck, um die dann eben für die vorher und vorab definierten Fälle einzuholen.
Jetzt weiß ich natürlich, dass gerade du diesen Vordruck entworfen hast für unsere Dienststelle. Wäre das etwas, was mir vielleicht auch im Internet oder in unserem Internetauftritt zur Verfügung stellen könnten für anderen, exemplarisch, oder ist es nicht so einfach als Vorlage zu verwenden?
Das könnte man ruhig überlegen, diese Vorlage frei zugänglich zu machen. Ich glaube, dass viele Arbeitgeber oder andere Stellen Verwendung haben, die eben auch Öffentlichkeitsarbeit vollziehen möchten. Das wäre sicherlich zu überlegen.
Genau, das so hätte vor allen Dingen den schönen Vorteil, dass wir jede Menge Feedback dazu bekommen, was den ganz aufmerksamen Hörerinnen und Hörern an der Vorlage gefällt, was ihnen nicht gefällt. Und am Ende wird sie besser sein, da bin ich ganz sicher.
Noch mehr Feedback zu unserem Podcast, das wäre schön. Daniel, kommen wir gleich zur nächsten Frage. In der vergangenen Woche hast du ja einen Vortrag zum Thema Beschäftigtendatenschutz gehalten. Was ist an dem Thema so interessant aus deiner Sicht?
Also der Beschäftigtendatenschutz beschreibt zunächst Datenverarbeitung von Beschäftigten im betrieblichen Kontext, das heißt in allen Phasen eines Arbeitsverhältnisses, von der Bewerbung über die Durchführung und Organisation eines Arbeitsverhältnisses bis zur Beendigung, also der Erhebung von Bewerberdaten, als auch Datenverarbeitung bei der Personalplanung oder Personalentwicklung. Und das Interessante am Beschäftigtendatenschutz ist einfach, dass es sich immer um greifbare Sachverhalte handelt, dass die Ansprechpartner, mit denen man zu tun hat, immer sehr abwechslungsreich sind. Mal hat man es mit Rechtsbeiständen und Anwälten zu tun, mal mit Angestellten oder Geschäftsführern. Aber es kommen auch viele Arbeitnehmer oder Betriebsräte auf uns zu, ist immer sehr abwechslungsreich. Und am Beschäftigtendatenschutz lassen sich auch viele Parallelen zum Arbeitsrecht ablesen, das man auch benötigt, um die Erforderlichkeit von einzelnen Maßnahmen zu prüfen.
Gibt es so irgendwie eine Hitliste, wo du sagst, das wird am meisten gefragt in dem Bereich? Stichwort, keine Ahnung, Videoüberwachung beispielsweise kann ich mir vorstellen oder überhaupt Überwachung am Arbeitsplatz?
Es gibt immer wieder, wie du sagst, solche Evergreens, die regelmäßig wieder an die Aufsichtsbehörde herangetragen werden. Da geht es natürlich um Überwachung von Beschäftigten, wie du sagst. Videoüberwachung kommt auch regelmäßig wieder in Beschwerden vor. Es wenden sich aber auch viele abgelehnte Bewerber an uns. Es liegt auch in der Natur der Sache, dass sich viele Beschäftigte erst nach ihrem Beschäftigungsverhältnis, also wenn es zu einer Kündigung gekommen ist, an uns wenden. Aber das ist tatsächlich bunt gemischt, so wie auch die Datenverarbeitung im betrieblichen Kontext ganz unterschiedlich sein können.
Stefan, wie muss ein Fall aussehen, dass er bei dir oben ankommt als Chef von unserer Behörde?
Ach, der muss verschiedene Kriterien erfüllen. Er muss wahrscheinlich von grundsätzlicher Natur sein. Es muss ein Fall sein, der also sozusagen nicht unbedingt Kleinigkeiten betrifft. Es muss ein Fall sein, der, wo meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihn mir auch zeigen wollen, wo sie also sich sagen, na, das geht nicht schief, wenn ich das dem Chef zeige, sondern das kommt auf eine Art und Weise zurück, die mir zukünftig hilft. Insofern kriege ich eine ziemlich gesteuerte Auswahl, würde ich sagen. Wenn ich auf deine letzte Frage an Herrn Jos noch mal antworten darf, was ist so spannend am Beschäftigtendatenschutzrecht? Er hat es im Prinzip gesagt, es geht immer um die Wurst. Es sind immer Fälle, wo eine Menge Energie dahinter steckt, wo Konflikte dahinter stehen, wo es nicht einerlei ist, ob das jetzt schnell oder langsam entschieden wird, sondern ist alles eilig, ist alles dringend. Und die Leute sind wirklich betroffen, die zu uns kommen. Denen ist eben nicht egal, was mit ihren Daten passiert. Und das, was wir in vielen anderen Bereichen im Datenschutz sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger manchmal so ein bisschen so lala reagieren. Auch ist mir eigentlich egal, ob ich überwacht werde oder nicht auf dem Marktplatz oder sieht mich doch eh jeder oder ich habe nichts zu verbergen. Das kommt im Bereich des Beschäftigtendatenschutzes eigentlich nicht vor. Weil sich die Beschäftigten sagen, es ist mir eben nicht egal, ob mein Chef meine Mails liest. Es ist mir nicht egal, ob meine Chefin mein Dienstfahrzeug ortet und mir nachstöbert, wo ich so gewesen bin. Und deswegen ist in den Fällen immer viel Energie. Und die Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, die kriegen diese Energie auch ab. Und die sehen das auch, wie spannend und konfliktreich und wie schnell der Datenschutz sein kann. Deswegen finde ich, ist das wirklich ein besonders hervorgehobenes Thema, auch bei uns in der Behörde.
Das Schöne am Beschäftigtendatenschutz ist natürlich auch, um an der Stelle nochmal einzuhaken, dass man als Aufsichtsbehörde dann auch immer Einblick in die betrieblichen Realitäten bekommt, vor Ort, wie die Betriebe arbeiten. Und da zeigt sich schon, dass gerade auch in der digitalisierten Arbeitswelt, wo Produktionen vernetzt werden, wo viele Daten auch bei Beschäftigten erhoben werden, zwischen dem Arbeitgeber und Beschäftigten eine leichte Konfliktlinie verlaufen kann, weil Arbeitgeber eben oft das Bedürfnis vorgeben, überschießende Informationen zu erheben, einfach mal auf Vorrat Daten zu sammeln. Und viele Beschäftigte wollen eben nicht von vornherein so viel preisgeben.
Kannst du hier vielleicht auch ein Beispiel nennen?
Herr Brink hat es gerade schon mal angesprochen. Es gibt eben Fälle, in denen Dienstfahrzeuge per GPS geortet werden. Es gibt Fälle, in denen die dienstlichen E-Mails mitgelesen werden und ähnliches. Das sind immer Fälle, wo man ganz genau hinschauen muss, gibt es dafür eine Begründung, was ist der Hintergrund und ist dies dann datenschutzrechtlich überhaupt darstellbar.
Gibt es auch dann eine Reihenfolge, die ich als Betroffener einhalten sollte? Also gehe ich zuerst vielleicht auf die Firmenführung zu, auf den Datenschutzbeauftragten und erst im zweiten Schritt vielleicht an der Landesbeauftragte? Oder kann er sich auch direkt an uns wenden? Kann er das anonym machen?
Also es gibt keine strikte Reihenfolge, die wir empfehlen. Sicherlich ist der erste Gang zur Mitarbeitervertretung, wenn eine im Betrieb besteht, nicht falsch und zu empfehlen. Oftmals können die schon erste Unterstützungsarbeit leisten. Auch die betrieblichen oder behördlichen Datenschutzbeauftragten vor Ort sind als Ansprechpartner denkbar. Aber es spricht auch nichts dagegen, sich direkt an uns als Aufsichtsbehörde zu wenden. Wir gehen den Fällen auch nach und eine Beschwerde bei uns ist, wenn es der Sachverhalt hergibt, auch anonym möglich.
Und wie ist es dann, falls es zu einem Gerichtsverfahren kommt? Bleibt der Betroffene dann auch noch anonym oder kann sich das da ändern?
Das war der Vorbehalt, den ich gerade genannt hatte hinsichtlich des Sachverhalts. Wenn ich eine konkrete Datenlöschung haben möchte von meinen personenbezogenen Daten und ich aber anonym bleiben möchte, dann wird keiner personalverwaltenden Stelle dieser Welt es schwerfallen, meine Beschwerde auf mich zurückverfolgen zu können. Und auch bei Gericht wird mit offenem Visier gekämpft und spätestens dort wird dann der Name exponiert werden. Aber im Grundsatz ist bei uns eine anonyme Beschwerde möglich.
Stefan, möchtest du da noch was ergänzen?
Ja, ich hatte noch eine Frage an Herrn Joos. Von meinem Eindruck her kümmern wir uns in erster Linie um Beschwerden von Beschäftigten. Also Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die zu uns kommen und sich darüber beschweren, dass der Arbeitgeber irgendwas macht, was ihnen nicht gefällt. Dadurch bekomme ich den Eindruck, dass wir als Aufsichtsbehörde so ein bisschen in die Rolle reinrücken. Wir verteidigen die Rechte von Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Ist der Eindruck falsch oder beraten wir auch Arbeitgeber, kommen auch Arbeitgeber auf uns zu oder Verbände? Sind wir einseitige Anwälte der Beschäftigten oder sind wir doch irgendwie neutral?
Also sicherlich ist die Bearbeitung von Beschwerden schon eines unserer größten Säulen. Viele Beschäftigte wenden sich eben an uns, um sich konkret über ihren Arbeitgeber zu beschweren. Aber tatsächlich machen wir auch, und das hat auch die Corona-Pandemie gezeigt, unzählige Beratungen für Unternehmen, für Datenschutzbeauftragte, aber auch für Anwälte in konkreten Fällen. Auch Verbände wenden sich an uns, Gewerkschaften. Also wir stehen auch für Beratungsanfragen zur Seite.
Das finde ich deswegen auch so wichtig, weil wir ja in alle Seiten sprechfähig bleiben müssen. Ja, wir müssen ja, also wenn wir zugeordnet werden als Beschützerbehörde von Beschäftigten, verlieren wir möglicherweise die Arbeitgeberseite. Die wollen wir aber ja gerade auch erreichen, weil nur dadurch, dass Arbeitgeber sich vernünftig und gut und rechtskonform verhalten, wird die Lage für alle Beschäftigten besser werden. Und deswegen auch immer ganz wichtig, dass die Verbände, also Arbeitgeberverbände, auch zu uns kommen und sich Beratung holen, dass wir dort auch Veranstaltungen mit denen machen. Und das ist, glaube ich, genau mitten in unserer Aufgabe.
Du hast gerade gesagt, dass wir auch Gewerkschaften und Betriebsräte beraten. Welche Rolle nehmen die denn da ein?
In der Artikel 88 der Datenschutzgrundverordnung ist explizit vorgesehen, dass Datenverarbeitungen im Beschäftigtenkontext auch aufgrund von sogenannten Kollektivvereinbarungen möglich sind. Das bedeutet Tarifverträge oder durch Betriebsvereinbarungen. Das hat einfach den Hintergrund, dass der Normgeber anerkannt hat, dass die Betriebsparteien die Gegebenheiten vor Ort am besten kennen und am besten selbst einschätzen können und hat ihnen mit Betriebsvereinbarungen oder auch Tarifverträgen dieses Regelungsinstrument zur Verfügung gestellt, Datenverarbeitung im Betrieb selbst zu regeln, mit dieser Dienstvereinbarung oder Betriebsvereinbarung dürfen natürlich nicht die Datenschutzstandards der DSGVO unterschritten werden, aber es ist ein sehr gutes Instrument, um Datenverarbeitung im Betrieb zu regeln.
Stichwort Corona. Muss jemand, der mit Corona infiziert ist, seinem Arbeitgeber Bescheid geben? Welche Rolle spielen denn das die Gesundheitsämter?
Man muss natürlich sich erstmal die Datenkategorien anschauen, um die es da geht. Bei der Corona-Infektion oder auch bei der Krankheitswahrscheinlichkeit, das ist ein Gesundheitsdatum und Gesundheitsdaten sind nach der Datenschutzgrundverordnung als sogenannte besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 besonders geschützt und für sich und von vornherein erstmal der Sphäre des Arbeitgebers entzogen, weil man natürlich auch nicht möchte, dass der Arbeitgeber überschießende Informationen erhält, auch zu chronischen Krankheiten oder ähnliches und die dann zu einem späteren Zeitpunkt für andere Zwecke weiterverwenden kann. Deswegen ist die Federführung bei der Corona-Infektion eines Beschäftigten beim Gesundheitsamt. Der Beschäftigte wird es zunächst dem Gesundheitsamt melden oder das Testergebnis wird dem Gesundheitsamt bekannt werden, das wiederum dann zur Kontaktnachverfolgung in den meisten Fällen auf die Arbeitgeber zugehen wird und der dann weitere Schritte einleitet, um andere Kontaktpersonen eben abzuklopfen.
Da ist aus meiner Sicht, aus der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe in den letzten Monaten, immer sehr schön zu sehen, dass die Arbeitgeber ihre Fürsorgepflicht verstehen und auch tatsächlich versuchen, der Fürsorgepflicht gerecht zu werden. Die haben die auch. Sie müssen dafür sorgen, dass in ihrem Betrieb kein Beschäftigter sich ansteckt, krank wird oder noch schlimmere Schäden erleidet. Die Frage ist halt nur, wie weit geht diese Fürsorgepflicht? Und da haben wir eine Situation, wo, wenn die Gesundheitsämter funktionieren, die Gesundheitsämter die Stellen sind, die den Hut aufhaben. Die entscheiden, welche Information fließt wohin. Ein Beschäftigter kann natürlich, wenn er ein Vertrauensverhältnis zum Chef hat oder zu seinen Kollegen, kann den natürlich offenbaren, oh Mist, ich bin positiv getestet. Aber die Grundinformation, die der Beschäftigte gibt, ist eigentlich nur an den Arbeitgeber, ich bin arbeitsunfähig krank. Und den Rest reguliert das Gesundheitsamt. Die überlegen sich, ob sie Daten von Beschäftigten dem Arbeitgeber gegenüber offenbaren. Die überlegen sich, ob sie dem Arbeitgeber aufgeben, zum Beispiel Kontaktpersonen des erkrankten Beschäftigten zu benennen. Und dementsprechend sind da die Abläufe relativ klar. Die Situation kann eine andere werden, wenn die Pandemie so überhand nimmt, dass die Gesundheitsämter nicht mehr funktionieren. Dann lebt aus meiner Sicht die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers wieder auf und dann muss er dafür sorgen, dass in seinem Betrieb sicher und gut gearbeitet werden kann und keiner den anderen ansteckt. Aber bis dorthin tun alle gut daran, auch und gerade die Arbeitgeber, sich darauf zu verlassen, dass die Gesundheitsämter die richtigen Ansagen machen und sich schön daran zu halten, was ihnen dort von dort aus an Aufgaben gestellt wird und an auch Verfahrensweisen vorgegeben wird.
Ganz wichtiges Thema zurzeit natürlich noch Homeoffice. Daniel, was muss ich beachten als Angestellter im Homeoffice?
Also das Dauerthema der vergangenen Monate ist tatsächlich der datenschutzkonforme Umgang oder die datenschutzkonforme Gestaltung des Homeoffice. Viele Betriebe haben eben ihre Beschäftigte aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie aus dem Homeoffice arbeiten lassen. Tatsächlich ist die Arbeit im Homeoffice regelmäßig mit viel Vorbereitung verbunden, sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Beschäftigten. Der Arbeitgeber ist zunächst verpflichtet, die Beschäftigte mit der notwendigen EDV auszustatten und eine sichere IT-Infrastruktur vorzuhalten. Aber auch die Beschäftigten müssen ihre Heimarbeitsplätze so aufbauen, dass sie eben arbeiten können, ohne dass unbefugte Dritte Kenntnis gegebenenfalls von den vertraulichen Angelegenheiten bekommen.
Daniel, du hast es ja erwähnt, die technische Infrastruktur muss zur Verfügung gestellt werden. Die kann entsprechend mächtig sein. Stefan, was gilt es denn hier zu beachten, gerade in Bezug auch Office 365 beispielsweise?
Ja, es gibt inzwischen sehr viele Programme, die die Beschäftigten am Arbeitsplatz alltäglich einsetzen. Textverarbeitungsprogramme, Tabellenkalkulation, Mailprogramme zum Beispiel. Und die sind inzwischen extrem mächtig. Microsoft Office ist so ein Konglomerat von Programmen, die eben schon sehr, sehr intensiv auch mitverfolgen, wie der Beschäftigte arbeitet, wann er loslegt, wann er Pausen macht. Da wird im Prinzip bis zu einzelnen Tastenanschlägen sehr viel protokolliert. Und diese Programme, die der Arbeitgeber einsetzt, können natürlich auch zu Überwachungszwecken eingesetzt werden. Das dürfen die Arbeitgeber nicht. Sie dürfen nicht flächendeckend und umfassend kontrollieren. Sie dürfen immer nur stichprobenartig gucken, ob der Arbeitnehmer ordentlich arbeitet und ihre Weisungen erfüllt. Aber die modernen Programme geben eben sehr, sehr viel Möglichkeiten. Zum Beispiel auch, die können verfolgen, was der Beschäftigte im Internet macht, wohin er surft, wie lange er da ist. Und wenn man das komplett auswerten würde als Arbeitgeber, würde man einen gläsernen Beschäftigten bekommen. Und das verbietet der Beschäftigtendatenschutz. Also da ist große Vorsicht geboten und nicht alle Programme, die auf dem Markt sind und auch Programme, die wirklich geradezu eine Monopolstellung haben, sind allein deswegen, weil sie so gängig sind, auch rechtskonform. Das ist ein tolles Thema, ein super Thema, das wir in den nächsten Wochen und Monaten uns noch näher anschauen müssen. Nämlich der Druck, der da auf Beschäftigte aufgebaut wird, der ist in vielen Bereichen zu hoch. Und da freue ich mich schon sehr auf die Ergebnisse von Herrn Jus.
Es weiß ich ja als Betreiber von der Software auch nicht unbedingt, was die so alles aufzeichnen kann. Wie kann ich da als Unternehmen vorgehen?
Naja, der Verantwortliche in der Datenschutzgrundverordnung heißt Verantwortlicher, weil er verantwortlich ist. Also es ist eben keine gute Idee, gerade auch als Arbeitgeber, Programme einzusetzen, von denen ich nicht genau weiß, was sie so tun. Mhm. Und wenn ich von der Aufsichtsbehörde zum Beispiel gefragt werde, wenn Herr Joos dorthin marschiert und sagt, Arbeitgeber, erklär mir mal, was du an Beschäftigtendaten so alles aufnimmst. Und der Arbeitgeber sagt, no, das ist eine Menge, so genau weiß ich es auch nicht, du kannst mal gucken, was ich so habe. Dann wird ein Arbeitgeber seiner Verantwortung nicht gerecht. Er ist dafür verantwortlich, welche Programme er einsetzt. Und nur weil Programme schön bunt sind oder aus den USA kommen oder üblich sind, heißt das noch lange nicht, dass sie auch in dem vollen Umfang eingesetzt werden dürfen. Also der Arbeitgeber muss sich genau überlegen, welche Programme setze ich ein, welche Daten erhebe ich von meinen Beschäftigten, wie stark überwache ich die. Und da ist es keine gute Ausrede zu sagen, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst oder wer hätte das gedacht. Das sind nicht die Antworten, die eine Aufsichtsbehörde hören möchte.
Also Nichtwissen schützt auch hier vor Strafe nicht.
Ich fürchte, das ist genau so.
Thema künstliche Intelligenz, auch ein ganz großes Thema. Daniel, was gibt es hier Spannendes zu berichten?
Künstliche Intelligenz, also der Einsatz von algorithmischen Entscheidungen, kommt nach unserer Erfahrung auch zunehmend im Personalbereich zum Einsatz. Und gehört damit auch zu, ist auch eine Fragestellung des Beschäftigtendatenschutzes. Gerade zu Pandemiezeiten haben eben viele Arbeitgeber versucht, eine Bewerberanalyse im Bereich der Personalgewinnung mittels Algorithmen durchzuführen, durch Sprach- oder Textanalysen, weil man dadurch eben das persönliche Vorstellungsgespräch in Pandemiezeiten vermeiden kann und da ist sehr viel Entwicklung zu beobachten.
Also du meinst praktisch, dass man das vor der eigentlichen Bewertung beziehungsweise bevor man als Personalsachbearbeiter mit der Bewerbung befasst wird, davor was vorschaltet, das dann letztendlich entscheidet, ob der Bewerber überhaupt weiterkommt?
Also es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten von KI. Jetzt im Bereich der Bewerberanalyse wird es eine Form, die wir beobachten, dass beispielsweise das Motivationsschreiben durch einen zuvor darauf festgelegten Algorithmus angeschaut wird sozusagen und auch verschiedene Persönlichkeitsmerkmale geprüft wird. Mhm. Und damit soll es eben eine Erleichterung geben, vielleicht auch eine Vorauswahl der Bewerber getroffen werden mittels dieses Algorithmus.
Aber wenn ich den Bewerber darauf hinweise, das reicht nicht aus? Oder was muss er denn genau beachten, der Arbeitgeber?
Im Bereich vom Einsatz von KI für Arbeitgeber ist eben entscheidend aus unserer Sicht, dass der Einsatz transparent, nachvollziehbar und erklärbar ist, dass man auch im Nachgang die Entscheidung nachvollziehen kann. Gerade im Bereich der Personalgewinnung stellen sich eben Fragen, arbeitsrechtliche Folgeprobleme bei Bewerbern, die nicht zum Zug kommen beispielsweise. Ist der Einsatz der KI konform, systemkonform durchgeführt worden? Das bedeutet, liegt keine systembedingte Diskriminierung vor, weil beispielsweise die KI mit fehlerhaften Daten trainiert wurde. Da stellen sich viele Schwierigkeiten.
Stefan, wie siehst du die Rolle der künstlichen Intelligenz im Beschäftigtendatenschutz?
Ja, sie wächst offensichtlich, diese Rolle. Herr Joos hat dann einen guten Einblick in die Thematik und wir sehen es nicht nur im Bereich des Beschäftigtendatenschutzes, sondern an sehr vielen Stellen, nur wiederum in dieser Thematik besonders deutlich, was es bedeutet, künstliche Intelligenz einzusetzen, was das für Beschäftigte bedeutet unter dem Gesichtspunkt der Transparenz. Wissen die eigentlich noch, was der Chef so mit ihren Daten macht? Und damit haben wir genau wieder eine tolle Spannung, die wir im Datenschutz in vielen Bereichen sehen. Es gibt moderne Techniken, die haben ihren Sinn, die kann man gut einsetzen, die kann man gut verwenden, die führen auch weiter. Aber sie können eben auch in die persönlichen Rechte von Betroffenen eingreifen. Um es zusammenzufassen, würde ich sagen, wir sind insgesamt in allen Bereichen auf moderne Technik angewiesen. Wir sind auch darauf angewiesen, dass künstliche Intelligenz uns zukünftig unterstützt. Gerade wir als Aufsichtsbehörden wissen, wie wichtig es ist, dass neben unserer natürlichen Intelligenz auch künstliche Intelligenz uns befähigt, gut zu arbeiten. Aber das geht eben nicht konfliktfrei. Das muss transparent sein und es muss über kurz oder lang auch wahrscheinlich noch besser vom Gesetzgeber reguliert werden. Aber ein hochspannendes Thema, total modernes Thema, und das macht den Bereich des Beschäftigtendatenschutzes total attraktiv, weil man da so nah an der technischen Entwicklung dran ist.
Ja, finde ich auch. Super spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten uns hier noch stundenlang unterhalten. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Stefan, für das Gespräch.
Sehr gern.
Gerne.
Sehr geehrte Podcast-Gemeinde, wir verabschieden uns für dieses Jahr. Danke für diesen grandiosen Start, den Sie uns dieses Jahr ermöglicht haben. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten wieder. Bleiben Sie gesund.